This podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen zur Tonspurforschung. In diesem Monat habe ich ein ganz kleines Institut besucht und das ist auch etwas versteckt gelegen. Aber im Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität. Hier führt direkt von der U-Bahn aus eine kleine Treppe ins Gebäude hinein.
Jetzt noch durch die Glastür. Und ein halbes Stockwerk nach unten und da steht schon Theologikum. Also bin ich gar nicht so falsch. Interessant, interessant. Alles renoviert.
Ich treffe heute Professor Michael von Brück. Ich habe nicht viel Zeit mit ihm, nur 10 Minuten während seiner regulären Sprechstunde. Draußen warten die Studenten, während wir es uns drinnen auf schwarzen Ledersesseln bequem machen. Gemütlich ist es in dem Raum. Auf dem Boden liegt ein roter Teppich, eine asiatische Skulptur steht unter einer Zimmerpalme. Das lässt schon ahnen, womit sich von Brück hauptsächlich beschäftigt, mit Indien und mit dem Buddhismus. Dabei ist er eigentlich evangelischer Theologe und er ist Yoga- und Zen-Lehrer. Er hat in Indien gelebt und kennt den Dalai Lama persönlich. Aber wir fangen besser ganz von vorne an. Was ist der Unterschied zwischen Religionswissenschaft, darum geht es heute, und Theologie?
Religionswissenschaft betrachtet ihren Gegenstand nicht aus einer Innenperspektive, das heißt der Beschreibung einer Tradition nach ihren normativen Kriterien und nach ihren normativen Wurzeln, sondern sie betrachtet Religion von außen, fragt vor allem nach den Funktionen von Religion, unabhängig von Bewertung.
Da merkt man schon, diese Frage hat der Professor nicht zum ersten Mal beantwortet. Und gerne würde ich mehr dazu wissen, aber das frage ich einfach später seine Postdoktorandin Katharina Wilkens. Denn bei von Brück interessiert mich viel mehr sein Themenschwerpunkt.
Jetzt habe ich den Eindruck, Sie leben in vielen verschiedenen Welten, haben auch schon wirklich physisch in verschiedenen Welten gelebt. Also Sie sind, nehme ich mal an, auf einer Suche. Was suchen Sie?
Erkenntnis. Und so. Erkenntnis bedeutet, Phänomene, die in der Welt vorkommen, so zu verstehen, dass ich mein eigenes Leben, das bedeutet Denken, Fühlen und Wollen, auf ein Erkennen des Zusammenhangs solcher Phänomene ausrichten kann.
Ist es Ihnen bislang schon gelungen?
Ich denke ja.
Beneidenswert. Ein Weg dahin ist wohl, Theorie und Praxis zu vereinen.
Also die Praxis einer Religion ist ja einem Religionswissenschaftler nicht verwehrt. Nur es ist eine grundsätzlich andere Methodik, von außen oder von innen zu schauen. Wobei ich allerdings die Erfahrung gemacht habe, dass die eigene Praxis einer Angelegenheit durchaus auch die Sicht von außen beeinflusst. Also stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Musikwissenschaftler, der Musikwissenschaft betreibt, also musikalische Formen und Entwicklungen in historischen Kontexten beschreibt, der aber keinerlei Ahnung von Musik hat, also vielleicht auch noch nie Musik gehört hat. Das ist sicherlich dann etwas anderes als ein Musikwissenschaftler, der hier auch von außen schaut, aber doch die Dinge durch eine eigene Praxis, die, wie Sie sagen, gerade nun auch in der Kunst, eine körperlich, sinnlich und mentale Praxis zugleich ist, erlebt hat.
Von Brücks Geschichte in Sachen Yoga ist übrigens interessant. In der Schule in Dresden hatte er im Deutschunterricht von den Romantikern gehört, dass sie an Sanskrit interessiert waren. Das studierte er dann an der Universität Rostock. In den Seminaren las er Texte der indischen Religionen, fing an, sich damit näher zu befassen und kam so zum Yoga. Rein theoretisch zumindest. Sein restliches Studium der Philosophie und Religion absolvierte er in Indien und nebenher ließ er sich in Yoga ausbilden. Und das alles natürlich weit vor dem Indien-Boom, der derzeit Yoga-Studios und indische Restaurants aus dem Boden schießen lässt wie Pilze.
Das Interesse an Indien geht natürlich bis auf die Antike zurück. Megasthenes war der große antike Geschichtsschreiber, der Indien im Gefolge Alexanders des Großen besucht hat. Aber in der Moderne ist es vor allem die Romantik gewesen, das 19. Jahrhundert, die frühe Romantik vor allem, die von Indien fasziniert war und alle europäischen Sehnsüchte, das, was hier unerfüllt war, also eine Religion, mit der man nicht mehr einverstanden war, eine Lebensentwicklung in die industrielle, technische Gesellschaft hinein, mit der man nicht einverstanden war, als in den Kreisen der Romantik, dass man also nach Indien genau das projiziert hat, was man hier vermisste. Gefühl, Ganzheitlichkeit, Psychosomatik und dergleichen.
Viele dieser Sehnsüchte konnten durch Indien in der Tat gestillt werden. Zwischen den beiden Weltkriegen sahen viele Intellektuelle nach Werken wie Hermann Hesses Siddhartha das Land als Erlösungsmöglichkeit.
Also Europa richtet sich zugrunde, Erster Weltkrieg, dann Zweiter Weltkrieg. Europa habe abgewirtschaftet. Nun käme das Licht aus dem Osten, ex oriente lux, die alte Formel nun auf die Neuzeit angewandt, und aus Indien käme neue Lebensmöglichkeiten und ein neues ganzheitliches Lebensgefühl, wie man das nennt. Das widerspiegelt sich heute noch in dem Interesse am Yoga, im Interesse am Ayurveda, im Interesse auch an indischer Religion. Ich möchte das ganz neutral anschauen. Wir haben schlicht und einfach heute eine globalisierte Welt, die sich immer weiter globalisieren wird. Das bedeutet, dass das, was bisher fremd war, in die eigene Nachbarschaft gerät. Und nicht nur das, sondern wie Sie schon sehr schön sagten, indische Lebensformen, indische Kleidung, indischer Schmuck, indische Gastronomie, indische Musik wird Teil unserer eigenen Kultur. Und das trifft natürlich auch auf die Religion zu. Und diese Transferprozesse zu beschreiben, ist eine Aufgabe der Religionswissenschaft. Diese Transferprozesse mitzugestalten, ist Aufgabe eines Yogalehrers.
Gerade hat Michael von Brück gemeinsam mit seiner Frau Regina ein neues Buch veröffentlicht. Der Titel: Leben in der Kraft der Rituale, Religion und Spiritualität in Indien. Darin geht es um die Lebensübergangsriten in Indien von der Zeugung über die Hochzeit bis zum Tod des Menschen. Diese Rituale geben der indischen Kultur einen ungeheuren Zusammenhalt. Und es geht um die kollektiven Rituale im Tempel und im Zuhause, die Touristen zwar mitbekommen, aber nicht verstehen.
Und wir fragen natürlich auch, wie diese Rituale in der Moderne, unter Bedingungen der modernen Urbanisierung und industriellen technischen Gesellschaft weiterwirken, wie sie neu geformt werden und wie sie eben, wie mir scheint, der indischen Gesellschaft eine Stabilität geben, die sonst nicht da wäre. Indien ist ein multireligiöses Land, sind ja viele Religionen dort. Indien ist ein Land der Gleichzeitigkeit von, ein bisschen übertrieben, vielleicht Steinzeit und Atomzeitalter. Indien ist in manchen Sektoren und Bereichen viel moderner als Deutschland oder Europa. Es ist gleichzeitig ein Land mit Hunderten von verschiedenen Sprachen, unterschiedlichen Ethnien, unterschiedlichen Kulturen. Die Frage, ob es da Parallelkulturen, Parallelgesellschaften gibt oder so weiter, stellt sich nicht, weil Indien immer schon ein multikulturelles und multireligiöses, multilinguales Land war. Und es wird zusammengehalten durch diese einzigartige Ritualkultur. Und das ist sehr interessant. Sie gibt dem Individuum Stabilität in sehr wechselnden und ja nun auch durch die moderne Industrialisierung sich ständig neu brechenden Lebensläufen. Das heißt, man lebt nicht sein ganzes Leben auf dem Dorf in einer bestimmten Großfamilie, sondern wechselt den Ort, wechselt die Zeit, wechselt die Bezugssysteme ständig, wie das eben auch bei uns ist. Die Rituale geben psychische Stabilität. Und das genauso in Bezug auf die sozialen Kulturen. Und wir stellen natürlich implizit, nicht explizit, aber implizit in Rechnung, dass jede Kultur sich solche Rituale entwickeln muss, um diese Stabilität, auch die Balance, sagen wir auch ruhig die psychische Gesundheit, herzustellen und zu erhalten. Und das trifft für unsere Kultur auch zu. Das heißt, wir wollen in diesem Buch auch entsprechende Anregungen geben.
Mittlerweile arbeitet Michael von Brück aber schon längst am nächsten Projekt, diesmal mit einem Neurowissenschaftler und Mediziner zusammen. Es soll um die Frage des menschlichen Erkennens gehen. Von Brück steuert die indischen und buddhistischen Erkenntnistheorien bei.
Das klingt extrem spannend und ich glaube auch sehr vielfältig, Ihr Fach. Das hatte ich vorher nicht gedacht.
Das ist ungeheuer spannend, weil gleichzeitig befassen wir uns hier natürlich am Institut auch mit Religionsästhetik, der Entwicklung einer eigentlich neuen Disziplin. Das ist nicht nur die Verbindung, sagen wir mal, von Kunst und Religion, sondern religiöse Phänomene, Kulte, Rituale, Anschauungsformen, selbst unter dem Gesichtspunkt der Wahrnehmungstheorie, also einer Aisthesis, zu beschreiben, die unterschiedlichen Formen des Wissens. Also
Moment, Herr von Brück, haben Sie noch ein wenig Geduld?
Und so weiter und so weiter. Das ist unglaublich spannend.
Wann geht's für Sie wieder nach Indien?
Sobald das Semester zu Ende ist. Das ist jedes Jahr so.
So schnell ist unsere Zeit auch schon um. Dabei gäbe es noch so viel zu besprechen. Vielleicht ein andermal. Ich treffe eine weitere Gesprächspartnerin der Religionswissenschaften, und zwar Katharina Wilkens. Kaum schalte ich das Aufnahmegerät ein, merke ich, es brummt plötzlich auf einem Kanal. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Verfluchte Technik. Als ich das kommentiere, hat Katharina Wilkens gleich die passende Einordnung in ihr Fachgebiet parat.
Aber um das Thema aufzugreifen, Technik als Weltbild, also modernes wissenschaftliches Weltbild. Die Alternative zwischen Physik und Gottesglaube ist natürlich auch was dazugehört.
Eigentlich glaube ich, muss ich fragen, was gehört jetzt eigentlich nicht dazu, oder?
So ist es. Ja, also man kann im Prinzip mit der Religionswissenschaft alles in den Blick nehmen. Man wird sich natürlich jetzt nicht über wirklich Aktienkurse finanzmarkttechnisch unterhalten, aber wie Aktienkurse auch wieder ein Weltbild produzieren, da sind wir wieder dabei.
Okay, ja, klingt spannend. Also Sie können sich austoben, ich merke schon. Sie haben vorhin gesagt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht bei Ihnen. Steht dann auch die Frage im Mittelpunkt, was bringt dem Menschen die Religion?
Das ist durchaus eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Das ist nicht eine, die im Moment wirklich im Mittelpunkt steht von allen Fragen, aber es ist eine, die natürlich immer wieder auftaucht, gerade auch im Bereich der Religionspsychologie.
Huch, Religionspsychologie gibt es also auch? Runtergebrochen bedeutet das in diesem Fall die Frage, ist Gottes Glaube gesund oder ungesund? Die klassische Antwort darauf kommt von Sigmund Freud. Er sagt, Religion ist eine Neurose und Rituale sind Zwangshandlungen. Es gibt aber auch modernere Varianten. Da wird dann gefragt, ob Gebete helfen, Krebs zu heilen oder ob Gebete wirksamer sind als Schmerzmittel. Und was sagt die Wissenschaft?
Da gibt es keinen Konsens. Jede Studie bringt ein anderes Ergebnis. Aber gerade für die psychologische Seite ist es in der Tat, also im Heilungskontext letztlich auch eine Fragestellung, die existiert.
Wir bleiben heute aber mal bei der Religionswissenschaft. Und ich muss gestehen, bis ich für diese Tonspur anfing zu recherchieren, wusste ich gar nicht, dass es dieses Fach überhaupt gibt. Und ich bin sicher, einigen von euch ging es auch so, oder? Wie kommt also eine junge Frau darauf, dieses Fach zu studieren?
Das ist, ich würde behaupten, wie bei vielen Religionswissenschaftlern irgendwo auch privat, also in der eigenen Biografie angelegt. Problem zum Beispiel in der Schule, die Ökumene herzustellen bei den Gottesdiensten. Und dann habe ich nach einem Fach gesucht, wo man jenseits von eben Konfessionalität Religion untersuchen kann. Dass man nicht um Ökumene kämpfen muss, sondern ganz offen die Fragen stellen kann. Und habe dabei eben dieses Fach gefunden.
Heißt das aber, dass die Konfessionen der Religion eher im Weg stehen?
Also so gestellt kann die Frage die Theologie nur beantworten.
Okay.
Es ist wieder diese Frage, ob Religion gut oder schlecht ist. Ein klares Ja kann nur die Theologie bringen. Und wir können sagen, okay, Konfessionalität ist ein Problem in diesem und diesem Fall, in Nordirland beispielsweise. Und Konfessionalität ist kein Problem in irgendwelchen anderen Situationen, wo viel lockerer damit umgegangen wird. Also wir würden einfach nur beschreiben, wo sehen wir, dass so ein Problem auftaucht. Aber wir wollen nicht ein klares Ja erreichen. Also wir bieten keinen Weg an, wie man zu einer Ökumene oder so kommen könnte.
Okay.
Also wir machen nur eine Ursachenanalyse oder so, könnte man sagen.
Der wissenschaftlichere Weg. Der neutralere Weg, sagen wir es mal so.
Theologie ist einfach eine normative Wissenschaft wie die philosophische Ethik beispielsweise. Also die begründen ethische Entscheidungen aufgrund von wissenschaftlichen Kriterien. Und den Schritt gehen wir einfach nicht mit.
Kurz gesagt, die christliche Theologie begründet einen Gottesglauben und leitet daraus eine christliche Ethik ab. Die Religionswissenschaft hingegen will grundsätzlich nie Religion als solche oder gar eine bestimmte Religion als die bessere Lebensform vertreten. In der Religionswissenschaft werden stattdessen religiöse Ereignisse, Handlungen und Ideen in einem kulturellen Kontext erforscht. Es geht um Analysen von Kommunikation, Diskursen und historischen Entwicklungen. Damit die wissenschaftliche Arbeit aber greifbarer wird, hier ein paar Beispiele, woran am Institut geforscht wird. Stichwort Religionsästhetik.
Das ist mehr als nur das Schöne. Bei Ästhetik geht es bei uns also jetzt nicht darum, dass man nur das Schöne untersucht, also in der bildenden Kunst beispielsweise, sondern Ästhetik ist ein Wissen, ein Erkennen mit allen Sinnen, sinnliche Erkenntnis. Das ist also die griechische Ursprungsbedeutung auch von dem Wort und auch in der Philosophie an sich als Richtung vertreten. Und da geht es dann eben darum, weg von unserer philologischen Tradition zu kommen in der Religionswissenschaft, weg von den Texten, hin zu eben Ritualen, zu Bildanalysen, zu Heilungspraktiken. Wie funktioniert der Körper in einem Ritual, in einem Heilungsprozess? Also wo steht der Mensch wirklich als physisches Wesen in dem Ganzen? Symbolsprache, wie gesagt, Musik, Kunst, all die Sachen in ihrer Gesamtheit. Also was ist da für ein Wissen mit drin, für einen Umgang mit der Welt? Was lernen wir auch über uns Menschen, was nicht intellektuell ist? Wissenschaft an sich neigt ja dazu, sehr intellektuell zu arbeiten. Und was wir untersuchen, ist das genaue Gegenteil. Und wie übersetzt man jetzt diese nicht intellektuelle, körperliche Erfahren der Welt eben in unsere intellektuelle Wissenschaftssprache? Und was lernt man dabei, was wir verpasst haben?
Nächstes Stichwort: Marienforschung in Europa oder Deutschland. Um welche Rituale geht es dabei? Ein wichtiges Thema für Katharina Wilkens. Aber in der Religionswissenschaft wird auch erforscht, wie Fangesänge im Stadion funktionieren. Und es wird ein Planspiel für Schüler entwickelt, das ihnen die Religionen näher bringen soll. Katharina Wilkens Schwerpunkt liegt aber viel weiter im Süden. Als Kind war sie oft mit ihren Eltern in Afrika, deswegen studierte sie in Bayreuth, wo die Afrika-Forschung im Mittelpunkt steht. Sie hat die Sprache Kiswahili in Tansania gelernt und sich mit Heilungsritualen beschäftigt. Mit Tanz, mit Musik, mit Geisterbeschwörung. Das ist natürlich ein Weltbild, das nicht auf Texten basiert. Aber auch die Literaturwissenschaftler forschen mit, eine Kunsthistorikerin und viele andere. All das, was die verschiedensten Forscher zusammentragen, mündet in diesem Projekt Religionsästhetik. Gemeinsam wollen sie herausfinden, welche Methoden nützlich sein können, um ein Weltbild zu erfassen, das eben nicht auf Texten basiert. Katharina Wilkens selber nennt das eine Methodenrevolution in der Religionswissenschaft. Klingt nach einer Lebensaufgabe für das kleine Fach. Wilkens kennt den Aha-Effekt ihrer Arbeit, wenn sie plötzlich Zusammenhänge versteht. Oder merkt, warum Leute aneinander vorbeireden.
Also in meinem Kontext jetzt zum Beispiel Mission in Afrika. Was sind die verschiedenen Weltbilder und wo treffen die sich? Was wissen die Missionare? Was bringen die für ein Weltbild mit? Was ist lokal vorhanden? Wo treffen die sich und wo reden die aneinander vorbei, heißt dann Geister- und Gottesverständnisse. Für die Missionare ausschließlich, für die Lokalen nimmt man halt einen Gott dazu. So what? Aber dass man da versteht, was so Gottesbilder bewirken können.
Und um vor allem afrikanische Völker zu erforschen, genügt es nicht, in eine Bibliothek zu gehen.
Gerade die meisten afrikanischen Gesellschaften haben ja keine etablierte literarische Tradition. Also Geschichten erzählen, das gibt schon, klar, die Mythen, aber dass man jetzt viel aufschreiben würde oder das Schreiben an sich eine Kulturtechnik ist, das ist ja tatsächlich nicht sehr weit verbreitet. Und von daher macht eben genau Ritualforschung, Bildforschung, Imagination wahnsinnig viel Sinn in dem Kontext.
Für ihre Doktorarbeit reiste sie nach Dar es Salaam, die mit fast 2,7 Millionen Einwohnern größte Stadt Tansanias.
Wenn man über Geister in afrikanischen Kontexten redet, ist ganz oft, dass die zur Heilung gebraucht werden. Die verursachen Krankheiten, aber werden auch gebraucht zur Heilung. Da wollte ich dann eben untersuchen, an einem konkreten Beispiel, wie funktioniert denn so ein Heilungsprozess, was machen die Leute draus, werden sie gesund dabei, was kann man dabei lernen?
Sie fand eine katholische Rosenkranz-Gebetsgruppe, die Marian Faith Healing Ministry. Eine umstrittene Gruppe, sehr konservativ, mit einer Prise Verschwörungstheorie. Sie behauptet nämlich, die Ortskirche soll satanisch durchseucht sein, also vom Teufel besessen, und sich gegen diese katholische Rosenkranz-Gebetsgruppe wenden. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Nachmittags wird zur Andacht geladen.
Und dann findet die Heilung statt. Da werden die Leute mit geweihtem Wasser komplett übergossen. Das ist also nicht nur so ein bisschen angesprenkelt, sondern also bis auf die Haut durchnässt. Oft werden dabei, sofern die Leute von Geistern krank gemacht wurden, auch die Geister gerufen und dann klassisch katholisch exorziert. Und das ist hochgradig unspektakulär. Die Leute zittern ein bisschen, kriegen eine andere Haltung, schreien, schimpfen, kriegen eine andere Stimme. Ja, aber das ist rein in die Trance, die Rolle dieses Besessenen. Der Priester steht da segnend, redet mit dem, also mit dem Dämon, der da drin ist, in dem Menschen, versucht ihn auszutreiben, lass diesen Menschen los, geh raus. 2-3 Minuten später, schnapp, aufstehen, fertig, Kleider wechseln gehen.
Also nicht wie bei Emily Rose, Kopf um 360 Grad drehen und so, wie wir es aus dem Hollywood-Gruselfilm Der Exorzist kennen. Wie Katharina Wilkens schon sagte, unspektakulär. Interessant aber, wie die katholische Gruppe hier auf das Geschäft der afrikanischen Geisterheilung eingestiegen ist.
Diese Trance in dem Besessenheitszustand ist kulturell vor Ort vorhanden, überall immer schon gewesen. Und das ist jetzt katholisch umgedeutet, passt also wunderbar zusammen. Mit dem einzigen Unterschied, dass traditionell Geister befriedet werden. Also um gesund zu werden, muss man eine gute Beziehung mit den Geistern eingehen, Opfer bringen auch. Und diese, das wird zu einem lebenslangen Schutzgeist. Also man hat dann wirklich einen helfenden Geist bei sich, der einen durch das ganze Leben dann weiter begleitet, gute Noten beschert, gute Bedingungen in der Arbeit, was auch immer man dann gerade braucht. Und im Katholischen, da sind die Dämonen tatsächlich einfach böse, die werden entsprechend umgedeutet und komplett im Exorzismus entfernt. Also da wird der Heilungsprozess, also der Kommunikationsprozess, wie auch immer, tatsächlich geändert. Wobei das Grundverständnis von den Geistern sich letztlich dasselbe ist.
Wir reden jetzt über Geister und Dämonen, als wären sie wissenschaftlich bewiesene Gestalten. Ich wollte hier nur noch einmal betonen, dass dem natürlich nicht so ist. Erwiesen ist aber, dass die Menschen an diese Wesen glauben und entsprechend handeln. Viele Menschen, überall auf der Erde. Und in Afrika glauben eben manche von ihnen, dass die Geister oder Dämonen etwas mit Krankheiten zu tun haben. Mit welchen Krankheiten?
Eine Frau mit Herzproblemen, Herzrasen, Angstzuständen, wusste nicht, was los ist, von Ärzten untersucht, war nichts zu finden, aber die Herzprobleme bestanden weiterhin. Und dann kam auch sie zu dieser Gruppe, kriegte gesagt, es ist tatsächlich ein Geist, der dich ergriffen hat. Kam dann dreimal zum Exorzieren und danach war auch das gut. Und dann ist sie zurück zu den Ärzten, hat sich bestätigen lassen, ist auch tatsächlich nichts. Dann gibt es auch einen Fall von Spontanheilung in Diabetes, AIDS ist immer ein Problem. Also tatsächlich physische Krankheiten, was wir uns unter Krankheit vorstellen, gemischt mit sozialen Problemen, wirtschaftlichen Problemen, familiären Disharmonien.
Noch ein Fall.
Also ein schönes Beispiel, was ich immer habe, ist eine Frau, die Magenprobleme hatte, zu vielen verschiedenen Ärzten und Heilern hingegangen ist und selber immer dachte, sie ist von Geistern besessen. Ja, also weil auch Familienprobleme mit dabei waren, ein Ehemann, der untreu war, da kamen viele Sachen zusammen, die so typisch sind für einen Geist, plagt mich. Dann kam sie zu dieser katholischen Gruppe und der Priester meinte, nö, ist kein Problem, geh zum Arzt, ist ein Magengeschwür, lass dich operieren. Hat sie gemacht, war wunderbar, alles in Ordnung.
Zum Glück darf manchmal auch die moderne Medizin ran. Ich hatte jetzt schon die Befürchtung, dass alle Diabetiker sich auf den Weg zum nächsten Pfarrer machen. Wir erinnern uns, es geht hier um Glauben, nicht um Medizin. Also wenn ich probiere, rational ranzugehen, dann denke ich mir, gut, manche Dinge kann man dann noch mit dem Placebo-Effekt und mit der eigenen Psyche, die dann Selbstheilungskräfte freisetzt, erklären. Aber ein HIV ist natürlich so nicht heilbar in dem Sinne. Also das heißt, dieser Geisterglaube in dem Sinne, wo hat der seine Grenzen?
Das ist auch durchaus sehr unterschiedlich von Heiler zu Heiler. Es gibt viele, die behaupten, sie können das tatsächlich rundheraus komplett heilen. Sind entsprechend beliebt, die Leute, werden aber in der Regel von Regierungsämtern und ähnlichen Krankenhäusern angegriffen, weil es so letztlich ja auch medizinisch nicht stimmt. Was aber tatsächlich erreicht werden kann, ist, dass die Leute einen lockereren Umgang damit lernen. Also dass die Diskriminierung ein bisschen zurückgefahren wird. Solche Dinge können erreicht werden. Und das ist speziell jetzt in der Gruppe, die ich untersucht habe, die zwar schon diesen sehr fragwürdigen Ansatz hat, AIDS ist eine Strafe für sexuelles Fehlverhalten, die aber dann doch über den Mechanismus der Buße diesen Makel entfernen können, also wirklich die Absolution erteilen können und dann also ein unterstützendes Verfahren gewissermaßen haben, dass man selbstverständlich also retrovirale Medikamente nehmen muss, dass man sich also ärztlich betreuen lassen muss, dass aber dann in der Gemeinschaft gebetet wird, dass die Nebenwirkungen möglichst schwach sein mögen, dass man einfach die Kraft haben möge, das Ganze durchzustehen, dass man Lösungen mit der Familie zur Pflege findet und solche Sachen, dass einfach ein Kontext geboten wird.
Vor Ort in Tansania war Katharina Wilkins auch immer ein bisschen Mittlerin zwischen zwei Welten, zwischen den Europäern und den Einheimischen, zwischen den christlichen Missionaren und den Afrikanern mit ihren Naturreligionen. Denn von außen sieht man manchmal besser, warum ein Gespräch gerade aus dem Ruder läuft.
Konflikte sehe ich oft auch gar nicht so sehr zwischen traditionell und christlich. Das ist eine Sache, wo tatsächlich jetzt über 70, 80 Jahre einen Weg allmählich entwickelt wurde, sondern ist die neureligiösen Bewegungen, die charismatischen Bewegungen, Pfingstkirchen. Das kennt man ja auch so ein bisschen von in Amerika, dieser religiösen Rechten. Auch die verbreitet sich weltweit, ist in allen Kirchen verbreitet. Es gibt viele kleine Pfingstkirchen, es gibt viele charismatische Bewegungen innerhalb der großen Kirchen. Und die Konflikte steigern sich immer mehr. Und da muss man natürlich auch dazwischen gehen und sagen, es kann doch jeder machen, wie er das möchte. Also da auch gerade der Umgang mit Geistern, um den Bogen zu schließen, ist in den charismatischen Bewegungen viel offensiver. Die klassischen Missionskirchen hatten keinen Weg, mit diesen traditionellen Glaubensformen umzugehen, haben Geister einfach totgeschwiegen. Und die charismatischen Kirchen können das aufgreifen. Die können mit Geistern umgehen, sei es als Dämon uminterpretiert, sei es als Heiliger Geist uminterpretiert. Aber sie haben einfach Begegnungsformen, Kommunikationsformen mit Zwischenwesen.
Zur Erklärung muss ich diese beiden Begriffe noch kurz erläutern, glaube ich. In der Pfingstbewegung hat das Werk des Heiligen Geistes eine zentrale Bedeutung. Die heutige Pfingstbewegung ist gut 100 Jahre alt und seit den 60er Jahren gibt es die von ihr beeinflusste charismatische Bewegung. In Deutschland hat die Pfingstbewegung etwa 300.000 Anhänger, in Kenia allerdings soll jeder Dritte ihr angehören. Mich hinterlässt all das eher mit einem irritierten Kopfschütteln. Was ich aber gut nachvollziehen kann, ist Katharina Wilkens Faszination mit Afrika. Dort kann man viel lernen.
Sehr, sehr viel. Wie bringt man das auf einen Punkt? Einerseits natürlich sowas, dass die eigene Lebensweise nicht die einzige ist. Also in dem Sinn wirklich eine Horizonterweiterung. Aber dann natürlich auch so Sachen wie materielle Kultur ist auch ein Stichpunkt in unserer Religionsästhetik, aber auch ganz praktisch erfahren, was der Umgang mit Dingen ist, dass man so viele Dinge nicht braucht. Ich kam zurück in meine Wohnung und war völlig erschlagen von den Regalen und Schränken und Tischen und Stühlen. Wozu braucht der Mensch das? Das ist so eine Erfahrung von Umwelt. Plus natürlich ganz andere Ästhetiken. Was ist schön, was ist nicht schön? Dass einmal Gerüche viel wichtiger werden als was ist optisch schön. Das sind auch so Verschiebungen, die man dann mitmacht. Und natürlich auch viel zum Weltbild, also Familienstrukturen, wie wichtig Ahnen sind. Da versteht man auch viel besser auch zu Hause, auf was man eigentlich achten müsste.
Wie wahr. Ich muss auch dringend mal wieder ausmisten und mich von materiellen Dingen trennen, die eigentlich nur Ballast sind und die ich nicht wirklich brauche. Spätestens bei einem Umzug merkt jeder von uns, dass er viel zu viel Krimskrams angehäuft hat über all die Jahre. Über die Religionswissenschaft könnte man sicher noch viel länger sprechen, denn wie schon gesagt, es gibt wenige Fächer, die so vielfältige Forschungsmöglichkeiten zulassen. Für heute sind wir aber zumindest mit der Tonspur Forschung am Ende angelangt. Ihr könnt euch ja eines der Bücher von Michael von Brück besorgen, wenn ihr neugierig geworden seid. Ich wünsche jetzt erstmal wie immer frohes Forschen, eure Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.